Was nützt der beste Infektionsschutz, wenn die Bevölkerung nicht kooperiert? Das ist gerade bei der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo der Fall. Warum das Misstrauen da im Moment so groß ist, das gucken wir uns jetzt an.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Anke van der Weyer.
In der Demokratischen Republik Kongo, da kämpfen die Leute gerade wieder mit einer Ebola-Epidemie. Und das ist nicht das erste Mal. Aber so schnell wie diesmal hat sich das Ganze vorher noch nie ausgebreitet. Die Regierung hat am letzten Freitag angegeben, dass mehr als 4.000 Menschen infiziert sind. Und über 1.800 Menschen sind schon gestorben. Das sind die Zahlen. Was das alles bedeutet, das gucke ich mir an mit meiner Kollegin Linda Staude, die selbst Jahre als Korrespondentin in der Region gelebt hat. Linda, warum breitet sich die Epidemie diesmal so schnell aus?
Das hat verschiedene Gründe. Ebola gibt es ja in verschiedenen Varianten und diese, die dort grassiert, ist die Bundibugyo-Variante. Für die gibt es weder ein Medikament im Moment noch einen Impfstoff. Aber selbst wenn es das gäbe, würde es erst einmal voraussetzen, dass die Menschen solche Infektionen auch erkennen und melden. Unglücklicherweise fängen die Symptome bei Ebola an wie Malaria. Und an Malaria sind die Menschen dort sehr gewöhnt. Das heißt, die vermuten erstmal gar nicht, dass es sich dabei um was wesentlich Schlimmeres halten kann. Und es ist halt im Ostkongo auch so, anders als im Norden des Landes, wo das Virus ursprünglich herkommt, wo alles Dschungel ist, wo es einfach eine natürliche Grenze gibt, wie weit es sich ausbreiten kann, ist im Ostkongo die Situation eine völlig andere. Das ist offen. Es wohnen sehr viele Menschen dort. Es gibt Handelswege über die Grenzen auch nach Uganda, wo es ja auch schon Fälle gegeben hat, nach Ruanda, in die ganzen anderen Nachbarländer und eben auch Austausch zwischen den stark besiedelten Städten.
Und in der Region sind Milizen unterwegs, die Hilfe erschweren und die Betroffenen, also die von Ebola Betroffenen, die misstrauen den Helfern. Welche Rolle spielt das alles?
Das spielt eine sehr große Rolle, weil es ist einfach so, dadurch, dass der Ostkongo ja eine sehr rohstoffreiche Gegend ist, sind dort halt die Milizen dabei seit Jahren, um diese Rohstoffe und den Zugang zu den Minen zu kämpfen. Und die Menschen dort im Ostkongo, die fühlen sich schon seit Ewigkeiten von der Regierung, die ja tausende von Kilometern weg am anderen Ende des Landes ist, verlassen. Das heißt, die misstrauen selbst ihren eigenen Leuten, was von der Regierung kommt und von dem Gesundheitssystem, was soweit es dort überhaupt gibt. Und das andere ist, also es kommen jetzt ausländische Helfer, jede Menge ausländische Helfer in diesen Spacesuits. Die sind halt in voller Montur mit Schutzanzügen, die kann man nicht mal erkennen, wenn man nicht den Namen liest, die auf den Kopfschutz geschrieben ist. Die kommen jetzt und sagen den Leuten, nein, ihr dürft eure Angehörigen nicht besuchen, wenn sie krank sind. Ihr dürft eure Angehörigen nicht beerdigen. Ihr dürft im Prinzip überhaupt nicht mehr an die ran. Und das ist etwas, was auf völliges Unverständnis stößt. Und solange die Bevölkerung den Helfern nicht traut und eben auch Fälle meldet oder die Menschen ins Krankenhaus bringt, je schneller breitet sich das alles aus.
Wer ist denn da in Sachen Hilfe im Einsatz?
Also ich habe es eben schon angedeutet, also das Gesundheitssystem im Ostkongo selber oder im Kongo insgesamt ist sehr rudimentär. Das heißt, die sind auf internationale Helfer angewiesen und es gibt auch jede Menge internationale Helfer, die dort einspringen, aber es sind immer noch nicht genug. Inzwischen ist das Virus in 5 Provinzen präsent. Das heißt, das ist alles sehr weitläufig, die ganze Geschichte. Und das heißt also, im Prinzip sind die darauf angewiesen, weil sie es bisher nicht geschafft haben zu organisieren, dass man praktisch von der Haustür zur Haustür Suche macht nach Patienten, dass die Menschen kommen. Und die kommen halt zum größten Teil nicht.
2014 bis 2016 gab es schon mal einen großen Ebola-Ausbruch in Westafrika. Über den haben auch die Medien bei uns groß berichtet. Damals gab es Befürchtungen, dass das Virus in Europa oder eben Nordamerika auch ankommt. Auch deswegen wurde schnell ein Impfstoff entwickelt, danach aber irgendwie wenig Interesse daran. Wie schätzt du die Lage diesmal ein?
Also die Organisationen, die Gesundheitsorganisationen, die internationalen, die sind momentan fieberhaft auf der Suche nach Medikamenten, die wirken können. Es gibt zurzeit einen klinischen Versuch, wo Patienten, die derzeit an Ebola erkrankt sind, dran teilnehmen können, wo 2 antivirale Medikamente kombiniert werden, ausprobiert werden, ob das es schafft, dieses Virus da einzudämmen. Außerdem haben die Versuche gemacht, den Impfstoff, den es gibt, gegen die Zaire-Variante, der damals in bei der Epidemie in Westafrika entwickelt wurde, auszuprobieren. Das schützt zwar nicht vor der Ansteckung im Moment, aber es ist so gewesen, dass die Leute, die diese Impfung bekommen haben, schwächere Fälle waren, also es war nicht so schlimm und es ist von denen bisher keiner gestorben. Also da gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber die Gesundheitsorganisationen gehen auch davon aus, dadurch, dass sich das momentan so schnell ausbreitet, dass das unter Umständen gar nicht mehr die original Bundibugyo-Variante des Virus ist, sondern dass es eine Mutation gegeben haben könnte. Das haben die erst am letzten Freitag gesagt. Das wird jetzt untersucht, bevor es da eine Antwort gibt, kann das eine Weile dauern.
Das sagt Linda Staude. Mit ihr habe ich auf die Lage in der Demokratischen Republik Kongo geschaut. Dort breitet sich die Ebola-Epidemie immer weiter aus.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.